ARD.
Hast du denn so viel gelesen?
Eigentlich erstmal eine große Gegenwehr gegen das Lesen, weil das so von der Mutter kam. Ich habe die Bücher eigentlich alle aus meinen Regalen geräumt und habe da Bälle eingelegt, also große und kleine. Ich habe ja, glaube ich, schon auf dem Wickeltisch den Faust irgendwie verabreicht bekommen. Also ohne Goethe kein Wickelvorgang.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wörtlich übersetzt heißt das Wort Drama im Griechischen eigentlich nur Handlung. Neben Epik und Lyrik ist Drama eine der drei Hauptgattungen der Literatur. So viel hier und heute zum Thema Bildungsauftrag. Das war eh nichts weiter als ein Entree, um unseren heutigen Gast vorzustellen. Moritz Rinke gilt als einer der wichtigsten Gegenwartsdramatiker des Landes. Seine Bücher verkaufen sich prima und seine Stücke werden auf den interessantesten Theaterbühnen gespielt. 1967 kam er zur Welt und verbrachte eine, wie er es selbst sagt, glückliche Kindheit und Jugend in der Künstlerkolonie Worpswede. Abitur, USA, Zivildienst, Studium Drama, Medien und Theater an der Uni Gießen. Er arbeitete als Journalist für die renommiertesten Zeitungen und Zeitschriften, wurde vielfach ausgezeichnet, schrieb schließlich sein erstes Theaterstück und blieb dieser Idee bis heute treu. Ein neues Stück gibt es, Liebe und KI. Künstliche Intelligenz spielen dabei eine große Rolle. Aber jetzt mal schön eins nach dem anderen. Erstmal hallo, Moritz Rinke.
Hallo.
Hallo. Warum hast du abgelehnt, als es die Möglichkeit gab, mit Nicole Kidman zu tanzen?
Interessante Frage.
Das ist doch so, oder?
Ich habe es nicht abgelehnt, sondern ich kam nicht dazu, weil ich in ein Gespräch verwickelt war mit Max Färberböck.
Ah, einem Regisseur, der...
Mein Regisseur war bei den Filmfestspielen in Cannes. Wir waren also mit einem Film eingeladen, in dem ich als Schauspieler debütierte. Das war in der Rubrik, irgend so eine Nebenrubrik. Also nicht der ganz rote Teppich, aber ein blauer Teppich. Und wir waren in diesem Kino. Danach gab es so ein Essen mit allen Beteiligten dieser Reihe. Und da war Nicole Kidman mit Dogville eingeladen und saß bei uns am Tisch. Und
wie groß waren diese Tische? So runde Tische?
Das war so ein Kennenlerntisch.
16 Leute ungefähr?
Ja, so 12, genau. Und Nicole Kidman genau gegenüber. Und ich glaube, sie langweilte sich ein bisschen. Und Max Färberböck, ein wirklich redegewandter bayerischer Regisseur, sprach mit mir. Und ich merkte so aus dem Augenwinkel, dass Nicole Kidman auf mich blickte und ihre Zigarettenschachtel hob und irgendwie andeutete, sie würde eine Zigarette rauchen, ob ich nicht mitkommen wolle. Irgendwie so klang das, ja. Und ich habe noch gewartet, bis Färberböck einen Punkt macht. Und er macht aber keinen Punkt. Und irgendwann blickte ich wieder und dann war sie
weg.
Also ich habe nicht abgelehnt und ich kam nicht dazu.
Wie schade. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Also es ist ja jetzt alles gut gekommen, wie es gekommen ist.
Aber wie kommst du auf Tanzen? Es ging ja eigentlich nur um eine Zigarette.
Ja, irgendwie hatte ich gelesen oder ich habe es einfach falsch erinnert, dass
ich meine, vielleicht
sie Avancen machte. Also möglicherweise habe ich da Avancen ans Dancen gedacht. Ich weiß nicht, wie ich diesen Bogen, es war einfach nur das Rauchen. Aber letztendlich ist ja Rauchen mit so einer Art von Vorflirt, geht ja eigentlich, überspringt ja das Tanzen. Das ist ja eigentlich schon der nächste Gang, der übernächste Gang.
Ja, ich merke immer mehr, ich habe meine totale Weltkarriere
verhauen. Nein, nicht Weltkarriere, das würde ich nicht sagen. Aber es hätte sicherlich, das wäre eine interessante, du hast auch ihrem Beuteschema total entsprochen. Jedenfalls damals, bevor sie diesen komischen Australier mit den Strähnchen ehelichte.
Ja, vielleicht hätte ich ihr neuer Filmpartner werden können.
Ich glaube, dass die ganz klug ist und ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich habe sie in verschiedenen Interviews schon gesehen. Da hat sie mir gefallen.
Ja, mir hat sie immer gefallen. Da bin ich auch so traurig. Aber das passte zu diesem ganzen Auftritt in Cannes. Das war, ja wie gesagt, mein erstes Mal als Schauspieler.
Es war vor allen Dingen aber auch dein eigener Film. Das kommt ja noch hinzu, ne?
Ja, also ich habe ihn teilweise geschrieben und dann eben auch gespielt. Spielte übrigens ein Autor. Und ziemlich komische Rolle. Und bei dieser Premiere, das war kurz nach den Anschlägen in New York, 9/11, also große Sicherheitsvorkehrungen in Cannes. Und wir traten da in unseren Smokings auf den blauen Teppich. Und dann fielen mich so Anti-Terrorhunde an und bissen mir immer ins Hosenbein. Und ich zog dann so halb einen Hund hinter mir her und kam dann irgendwann in diese Aufführung und sah meinen Film. Und in Cannes werden die Untertitel immer in Englisch und Französisch gebracht, wenn es eben ein deutscher Film ist.
Also so übereinander quasi. Das heißt, ein Drittel des Bildes ist schon mal weg, oder?
Ja, genau. Wenn man dann besonders viele Texte hat, wie ich in diesem Film, dann sah man, ich bin immer aufgestanden, damit ich mich überhaupt sehe, ja. Ich meine, man hat man schon mal eine Premiere in Cannes. Wir stand immer quasi das Wasser bis zum Hals, ja. Das war der Text, aber mein eigener dann auch noch. Und danach kam dann das verpasste Rendezvous mit Frau Kidman.
Ich habe dich nicht als Schauspieler vorgestellt, weil das meiner Meinung nach, es ist bei dieser Premiere geblieben, oder hast du da noch was nachgelegt?
Nein, ich habe dann nochmal bei Werner Schröter und oft eingesprungen bei meinen eigenen Aufführungen.
Im Theater.
Habe ich aber geliebt, okay. Ja, wenn irgendjemand Intendant anrief, bei uns ist diese Figur weggebrochen, kannst du schnell kommen. Und dann manchmal mit Textbuch. Aber ich habe ja eben meine Lesungen und die sind sehr theaterhaft, meistens auch im Theater.
Ich habe, glaube ich, im Großen und Ganzen die Reihenfolge übernommen, die du uns geschickt hast. Freundlicherweise waren da auch ein paar Stichworte dabei. Wir beginnen mit Elvis Presley, Jailhouse Rock. Warum hast du dieses Lied ausgesucht und wofür steht es?
Das steht eigentlich für Kindheit. Elvis Presley ist ja am 16. August 1977 geboren. Das war genau mein 10. Geburtstag. Und ich weiß noch, dass wir alle fröhlicher Dinge waren und dann kam diese Nachricht und alle Mütter, die da saßen,
dass er gestorben ist.
Dass er gestorben ist, genau. Und fingen an zu weinen und legten Elvis auf. Und
Wie viele weinende Mütter waren das?
Das waren bestimmt 20 weinende Mütter.
20 weinende Mütter an deinem Geburtstag?
Genau, die kamen natürlich alle mit ihren Kindern. Also das waren immer große Aufläufe, so Kindergeburtstage im Teufelsmoor in Wuppswede. Und alles so gestellte 68er Mütter, die dann ihre nostalgisch-melancholische Party schmissen, während wir nebenbei noch so Kindergeburtstag feierten.
Und eigentlich das mit Jailhouse Rock. Eigentlich ist ja Elvis jetzt nicht so ein typischer Symbolcharakter für die 68er, oder?
Nee, Stones wurden wahrscheinlich auch noch aufgelegt, aber den liebten die irgendwie.
Hast du mitbekommen, dass da, ohne Namen zu nennen, natürlich, aber hast du auch mitbekommen, dass da möglicherweise neben Alkohol noch andere Rauschmittel in dieser Künstlerkolonie kursierten bei diesen 68ern, um sich in Stimmung zu bringen?
Also in meinem Elternhaus ganz bestimmt nicht, auf anderen Partys ja. Es war auch so, dass wir auf diesen großen Partys oft mitgenommen wurden. Das war ja alles auf dem Land und im Garten und die Kinder spielten dort und dann wurde es Abend und die Erwachsenen kamen gar nicht auf die Idee, dass die Kinder vielleicht mal ins Bett müssten. Wir blieben dann da alle immer und suchten uns auch immer eigene Schlafplätze in diesen Partyhäusern.
Mhm. Wir spielen jetzt erstmal Elvis Presley, Jailhouse Rock. Der Autor und Dramatiker Moritz Rinke ist zu Gast. Und hier kommt jetzt eine Geschichte, die du schon mal erzählt hast, aber glücklicherweise war das bei unserer ersten Begegnung. Deswegen kenne ich sie und ich finde, dass sie schön genug ist, um sie jetzt hier nochmal zu erzählen. Bitte.
Sie ist halt so typisch Wuppswede Künstlerkolonie und 68. Wie gesagt, die schönsten Feste waren in diesem Hause des Künstlers, des Komponisten. Und wir Kinder wurden immer mitgenommen und suchten uns dann abends selber Orte, wo wir uns hinlegen konnten, wenn wir müde waren. Und zu der Zeit war Wahlkampf in Wuppswede, Kommunalwahlen und es hingen immer überall Plakate. Auch für die DKP kandidierte ein.
Die Deutsche Kommunistische Partei.
Die Deutsche Kommunistische Partei, genau. Und diesen Mann kannte ich, ein sehr gut aussehender, langhaariger Mann, der auch auf diesem Fest zugegen war. Und irgendwann suchte ich mir einen Schlafplatz und kam in das Schlafzimmer der Gastgeberin, die ich dort auch auffand, aber mit diesem Kommunisten.
Und nicht mit ihrem Mann, dem Komponisten. Nein, war das ihr Mann?
Ja, der Komponist ging immer, der mochte dieses laute Miteinander nicht, der ging immer zum Italiener und und komponierte auf den Tischdecken des Italieners, schrieb er immer Noten.
Wie es sich gehört.
Genau, ein mehr sympathischer Künstler. Und dann öffnete ich diese Tür, sah diesen Kommunisten oder zumindest diesen Mann, den ich jetzt irgendwie nicht zuordnen wollte, weil ich ja dachte, das ist der Falsche, und fragte einfach nur, sind Sie Komponist oder Kommunist?
Und das muss man sich mal vorstellen, man hat Sex in so einem Haus in Worpswede am Teufelsmoor und dann kommt ein Kind rein, das hat was, das ist ein bisschen spooky und sagt, sind Sie Komponist oder Kommunist?
Ja.
Was wurde dir denn geantwortet?
Ich glaube gar nichts, weil die waren noch etwas erstaunt.
Ist man danach dir hinterhergegangen und hat gesagt, hör mal zu, das ist nicht so oder das war nicht so, wie es aussah oder so?
Nein, das hat man sich dann noch ein paar Jahre erzählt, darum kann ich mich überhaupt erinnern.
Ah, das heißt, es war ein offenes Geheimnis, die Leute wussten das, oder wie?
Ja, ich glaube, mit Ausnahme von mir wusste man das.
Das ist oder? Okay, gut. Aber dann stell uns doch deine Heimat Worpswede noch mal kurz vor. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen, ja, wie oft kann man in seinem Leben über das Moor sprechen? Aber das Moor ist ja schon was ganz Besonderes. Es ist eine ganz besondere Landschaft. Das ist auch eine bedrohte Landschaft. Manche Menschen vergegenwärtigen sich auch gar nicht, dass diese Landschaft auch von uns allen bedroht wird, wenn wir nämlich Blumenerde kaufen, die torfhaltig ist. Deswegen müsst ihr wirklich unbedingt darauf achten, auch wenn es dann 2 Euro mehr sind, die ihr ausgeben müsst, dass das keine torfhaltige Erde ist, keine torfhaltige Blumenerde. Das ist sehr wichtig, damit Landschaften wie diese weiter existieren. Was ist so schön am Moor? Beschreib mal.
Als Kind war das Moor wirklich eher bedrohend, weil wir immer versanken und vor allem beim Fußballspielen, und es war einfach wahnsinnig weich und man musste ständig Gummistiefel tragen, also keinen Tag, an dem ich nicht irgendwie aufgefordert wurde, Gummistiefel anzuziehen, wenn man rausging.
Aber
und alles war immer nass.
Ich muss das nochmal fragen, also weil wir immer versanken, ist das dann überall unter jedem Weg sozusagen?
Also es gibt Stellen bei uns im Teufelsmoor, da kann man wirklich eben versinken, aber du hast es angesprochen, das Moor ist so abgebaut worden, dass teilweise diese Stellen sehr selten sind. Das ist jetzt nicht so wie im Feldzug Napoleons, wo ganze Truppen von Napoleons ins Moor gelenkt wurden und dort versanken und wahrscheinlich heute noch da liegen. Moor konserviert ja so schön. Also diese Stellen gibt es kaum, aber wir wohnten am Rande von Worpswede, wo es eben noch sehr viele Wiesen gab, und die waren eigentlich immer komplett nass und weich. Und wenn zum Beispiel jemand zu Besuch kam oder sich näherte oder von Weitem kann, dann konnte man das schon spüren, weil der Boden leicht bebte.
Oh.
Also eine ganz bestimmte Form von Wahrnehmung auch, dass man, also die heranstürzende, wütende Mutter, konnte man quasi schon über die Bodenvibrationen wahrnehmen. Das Schöne am Moor oder an dieser Landschaft ist eigentlich diese Weite, dass man immer über diese Wiesen schaut, morgens, wenn so der Nebel auf diesen Wiesen liegt und so langsam das Land enthüllt. Und eine wahnsinnige Stille und diese Kühe umschwirrt vom Nebel. Auch dieser besondere Geruch des Moores, das ist so ein unverwechselbarer Geruch, dieser Torf zusammen mit dem, mit dem nassen Gras. Das ist sehr prägend, also Landschaft ist ja überhaupt prägend. Und ich habe seitdem eigentlich immer die Sehnsucht nach Weite, nach Horizont, die ich natürlich in Berlin überhaupt nicht
habe. Du bist aber relativ lange, nachdem du dort weg bist, nicht zurückgekehrt. Habe ich das richtig rekapituliert oder richtig erinnert?
Naja, ich bin selten dort, aber ich bin immer wieder nach Worpswede gekommen, weil ja meine Eltern dort noch leben oder mein Vater jetzt vor 2 Jahren gestorben ist, aber meine Mutter noch. Und ich habe natürlich noch tiefe Verbindungen nach Worpswede, aber
Musstest du erst mal einen Cut machen nach einer Weile?
Ja, ich bin ein halbes Jahr nach dem Abitur, war ich unterwegs als Seemann, Schiffsjunge.
Ach.
Und habe angeheuert in Hamburg auf einem Containerschiff, dann mit einem Freund zusammen. Mussten dann anstreichen, so Rostarbeiten machen. Und
von außen in diesen?
Teilweise von außen, bei relativ gutem Seegang.
In diesen Körben, also das man, was man so kennt, aus so, weiß ich nicht, woher kennt man das eigentlich, aus dem Hamburger Hafen, aus Filmen?
Ja, und auch so angeseilt, fanden wir natürlich ganz toll.
Fandet ihr das auch toll, als ihr da angeseilt wart, oder nur in der Vorstellung oder beziehungsweise?
Nee, wir haben das gemacht, das war allerdings noch auf der Nordsee, ja.
Naja.
Wir sind dann bis nach Rotterdam gefahren und Le Havre, und ab da ging es dann auf den Atlantik, und da habe ich mir das nicht mehr getraut. Haben die auch gar nicht zugelassen. Wir hatten dann teilweise Windstärke 9, also da fliegen schon, da mussten die Container gesichert werden.
Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich meine, man muss doch mal sagen, Worpswede ist ungefähr 20 Kilometer von Bremen entfernt, also Norddeutschland. Da sieht man Schiffe, da kennt man Meer, da weiß man, da gibt es auch Containerschiffe. Also man ist irgendwie mit dem Meer sehr nah und sehr verbunden, würde ich jetzt sagen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man dann sagt, okay, und jetzt haue ich hier erstmal ab und gehe aufs Meer, das ist ja nochmal ein anderer Schnack. Hast du das vorbereitet von langer Hand oder war das eine relativ spontane Entscheidung?
Ich habe 18 Jahre lang auf diesem Land gelebt, in dieser Künstlerkolonie, wo man ja nur Künstler traf.
Und Touristen.
Und Bauern. Also das war auch eine interessante Mischung. Also ich hatte auch Freunde, deren Eltern Kühe und Hühner und Schweine, also Bauern waren und ein Feld beackerten. Und die dann einfach um 6 Uhr abends gingen die schlafen, weil sie morgens um 3 aufstanden und die Künstler genau umgekehrt.
Ach ja, stimmt. Da traf man sich vielleicht gerade noch beim Bäcker.
Genau. Ich lebte auch so in zwei Zeitzonen. Ja, ja? Also ich lebte in Australien und quasi vom Zeitgefühl und mein Freund auf der anderen Seite der Wiese lebte in einer anderen Zeitzone, weil er das Kind von Bauern war.
Stimmt.
Und insofern habe ich dann eigentlich gedacht, kann ich auch mal wirklich die Zeitzone wechseln und mal rausgehen. Und ich war einfach natürlich auch durch die Prägung der Eltern schon sehr an der Welt interessiert und wollte New York sehen und wollte einfach reisen, bevor dieser Zivildienst dann kam.
Man hätte ja auch sagen können, okay, pass auf, du trägst jetzt hier den Moorboten aus für ein halbes Jahr und dann erhöhen wir dein Taschengeld nochmal und dann putzt du zweimal pro Woche, wäschst du das Auto deines Vaters und kannst dir somit das Taschengeld aufbessern und fliegst nach New York, wie das möglicherweise auch andere Jungs deines Alters oder Mädchen auch gemacht haben. Aber das stand gar nicht zur Debatte, weil es Teil dieses Abenteuers war in deinen Gedanken von vornherein, dass du da mit dem Schiff hinfährst oder wie?
Genau. Natürlich, wir mussten nichts bezahlen. Wir mussten einfach nur arbeiten. Wir haben, glaube ich, eine Kiste Becks geschmissen für die Seemänner.
Die habt ihr geschmissen. Die habt ihr. Ja, das ist sozusagen euer Investment gewesen.
Genau. Die haben wir. Die ist unser Investment.
Oh.
Und dafür haben wir uns aber auch freigekauft. Wir mussten dann nicht diese Videoabende mitmachen.
Videoabende?
Ja, die haben ja immer Splatter-Movies geguckt. Also
unter Deck oder wie stelle ich mir das vor? Ich war noch nie in so einer. Ich habe, glaube ich, eine ganz falsche Vorstellung davon.
Unter Deck wurden dann so VHS-Kassetten eingeschoben mit den schlimmsten Film, die ich je gesehen habe, bis heute. Gott. Und eben dann noch andere Kaliber. Ja,
sexuelle wahrscheinlich. Wie viele, ich gehe davon aus, dass es eine reine Männermannschaft war.
Ja, Frau habe ich da nicht gesehen.
Wie viele, also ein richtig großes Containerschiff? Oder was ist das für ein Schiff gewesen?
Ja, das war relativ groß, aber wir waren 13 Mann an Bord. Und,
ach so, 13, das ist ja überschaubar. Das war
überschaubar, ja.
Ah, die kennt man dann ja auch irgendwann. Wie lange dauert so eine Überfahrt? Wie lange bist du da mitgefahren?
New York sind wir eingelaufen, übrigens am 4. Juli, ganz großartig, am Unabhängigkeitstag. Mhm. Wir sind 12 Tage, wir mussten so einen kleinen Umweg nehmen, weil es sehr, sehr starker Wind war. Mhm. Ganz großartig war der Kapitän, der seine letzte große Reise machte und dessen Frau ihn verabschiedete in Hamburg. Mit dem Satz, bald wirst du bei mir sein, bald werden wir zusammen und freu dich und das ist deine letzte Reise. Und der Kapitän heulte, nicht aus Rührung, sondern aus Verzweiflung, glaube ich, weil er sich vorstellte, das sagte er später, er kann sich nicht vorstellen, dass er eben da diese Abende jetzt bei seiner Frau sitzt. Er sagte immer, zwischen mir und meiner Frau muss das Meer dazwischen sein. Das fand ich einen tollen, der ist, glaube ich, dann sogar später in ein Theaterstück eingeflossen, weil ich fand das eine irre Beschreibung für funktionierende Beziehung vielleicht.
Ja, mehr Meere zwischen den Menschen würden, glaube ich, oft helfen. Das stimmt. Aber ich will jetzt mal zur Ehrenrettung dieser Frau sagen, dass Menschen, die zur See fahren, generell, glaube ich, wirklich ganz schwer sesshaft werden. Also ganz egal, ob das jetzt seine Ehefrau war oder ob das eine ganz zuckersüße, tolle Familie gewesen wäre, zu der er zurückkehrt. Ich glaube, dass Leute, das weiß ich, weil ich mal mit einem Mann zusammen war, dessen Vater Kapitän war.
Ja.
Und da wurde alles Mögliche damit erklärt und entschuldigt, im Übrigen auch in seinem Leben, dass der Vater nicht sesshaft war und immer wieder raus musste und ihn immer wieder alles aufs Meer zog. Und man wie so eine Art von Eifersucht und Neid empfand diesen Ozean und Meeren gegenüber, ne? Also auf eine Person eifersüchtig zu sein, ist ja das eine, aber auf so ein Gewässer, wenn man so will, das ist schon echt irre.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man wirklich in einer Liebessprache über das Meer sprechen kann. Also ich habe es natürlich empfunden erstmal als eine gigantische Macht,
Also, ist es ja. Wir haben gerade eben drüber gesprochen hier in meinem kleinen Studio. Wir sind gerade drauf gekommen, weil hier Wasser ausgetreten ist aus so einem riesengroßen Blumentopf. Das ist alles nicht wild, aber es ist immer Wasser, das zerstört. Ne? Du hast dann erzählt, auch von einem Haus auf Lanzarote. Und also so, wenn man am Meer ist, das Wasser macht sich einfach bemerkbar. Es verbiegt das Holz, es lässt das Metall rosten.
Ja, und es kann schaukeln. Also solche Stürme habe ich natürlich noch nie erlebt vorher. Und wie klein man sich fühlt, wie so in einer Nussschale in diesem unfassbar großen Meer. Und auch so ein Gefühl von Ehrfurcht vor Natur. Ja,
bestimmt,
und
nicht verkehrt.
Wie groß diese Welt dann doch ist. Wie lange man braucht, um über das Wasser zu fahren, um irgendwo anzukommen. Der Rückflug war dann mit KLM nach Amsterdam in 6 Stunden lächerlich. Also ich habe mal von meiner ersten großen Reise wirklich gespürt, wie weit man fahren muss, um ganz woanders zu sein.
Finde ich interessant. Wir haben ja viel Zeit in diesem Format. Deswegen, ich würde jetzt gerne Musik spielen und dann vielleicht noch einen kurzen Ausflug machen, indem wir da ansetzen, wo wir jetzt gerade sind. Die Verhältnismäßigkeit, wie man Sachen kennenlernt, wie man sie früher vielleicht kennengelernt hat und was sich da heute möglicherweise auch verändert. So, was haben wir denn hier? Ich muss erstmal die Brille aufsetzen. Das hat sich zum Beispiel verändert.
Ja.
Du brauchst keine Brille. Ja. Du bist hier, oder ja, hast
nur,
du
nur Kontaktlinsen? Nur zum Lesen. Aber mir fällt gerade was Irres ein. Mir ist ja was passiert. Ich war meiner letzten Schiffsreise, das sehe ich gleich.
Okay, gut, das ist ein super Cliffhanger. Erstmal spielen wir jetzt AC/DC, Highway to Hell, und das ist der Lieblingssohn. Quatsch. Es ist der Lieblingssong deines Sohnes, ja?
Ja, ich weiß auch nicht. Also,
wie alt ist der?
11. Ich habe mich aber erinnert, dass der Freund meiner Mutter, also meine Mutter hatte irgendwann einen Freund, und der schenkte mir irgendwann mal zu Weihnachten Highway to Hell.
Die Single oder wie? Oder das Album?
Das Album. Ich glaube, mein Vater war überhaupt nicht, also gar nicht darüber glücklich, dass ich ein Geschenk von dem bekommen habe. Und dann auch noch AC/DC. Und das ist so meine Erinnerung an AC/DC, dieses Album des Nebenbuhlers, ja.
Und das hat sich auf deinen Sohn übertragen?
Ja, der liebt, glaube ich, E-Gitarren.
So, wir sind auf hoher See, oder da waren wir zumindest gerade. Dir ist noch eine Geschichte eingefallen.
Ja, ich habe bei meiner letzten Seereise, die war nur 7 Tage auf so einem relativ kleinen Segelboot, kam ich wieder, und dann kennst du vielleicht diesen Moment, man tritt an Land und dann schwankt es weiter.
Ja.
Und es dauert dann meistens so 30 Sekunden. Und bei mir hört es aber nach 30 Sekunden nicht auf, sondern nach 3 Monaten.
Oh, wow. Wie unangenehm, du wirst sicherlich bei Ärzten gewesen sein,
Ich habe es getan.
Du hast es getan.
Genau, ich habe es getan. Und zwar es wurde das Gehör untersucht. Dann war ich auch beim Neurologen und die haben das gecheckt. Die Diagnose habe ich dann selber gestellt. Es ist das berühmte Malde-Debarquement-Syndrom, also die Krankheit der Ankunft. Debarquement, also französisch ankommen. Und offenbar haben das oft Seemänner, die eben so sehr daran gewöhnt sind, dass die Gleichgewichtsstörung, die sie auf See naturgemäß haben, darum übergeben sich ja so viele Menschen, wenn sie ihr Seereisen machen, ausgleichen und überhaupt keine Empfindlichkeit mehr da haben. So ging es mir auf diesem Segelboot dann auch. Ich hätte auf einem Bein laufen können.
Wahnsinn.
Und wenn sie dann an Land treten, verkehrt sich das. Also sie nehmen das Land als eine Irritation wahr, als unnormal, und nur die See als Normalität. Also eine genau umgekehrt.
Wie ist es denn für dich gewesen, in dieser neuen Normalität zu leben? Weil ich stelle mir das so vor wie so ein Tinnitus, dass das ja allgegenwärtig sein muss und dass du aber weißt, du musst dich im Zweifel damit arrangieren.
Ja, also im Internet sollte man da nicht lesen,
nee,
weil es gibt verzweifelte Berichte. Ich war ein paar Tage lang wirklich irritiert und auch besorgt und habe dann mir schnell versucht, Hilfe zu organisieren, indem ich so eine amerikanische Theorie gelesen habe, dass man auf dem Handy solche Horizonte sich abrufen kann und immer wieder mit dem Kopf quasi diesen Horizont fixiert. Das habe ich dann gemacht, stundenlang. Und dann habe ich eigentlich irgendwann verstanden, ich muss alles so weitermachen. Ich habe Fußball gespielt. Das war auch problemlos möglich. Geschwankt hat es eigentlich immer nur beim Gehen, beim Vorwärtsgehen. Immer so Wellen von links, Wellen von rechts. Es ist mir nie übel geworden. Ich bin nie hingefallen. Aber es war immer, als ob ich Wellen unter dem Boden hätte. Ein sagenhaftes Gefühl.
Wie auf Moor gehen.
Ja, wie auf Moor gehen, ja. Und dann es gibt so einen berühmten Schwindelpapst, der Schwindelpapst von Berlin. Der hatte von meinem Hausarzt gehört und rief dann an und erklärte mir, Sie müssen sich das vorstellen, Sie kennen doch sicherlich Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, diese berühmte Madeleine-Szene, wo der diesen Keks isst und dazu diesen Tee trinkt und sich dann so wahnsinnig durch diesen Geschmack des Tees und des Madeleines, dieses Kekses irgendwie an seine Kindheit erinnert und dann kommt alles hoch. Und genau so sei es mit dieser Bewegung. Mhm. Die hätte sich quasi im Gehirn so festgesetzt, ja, als Erinnerung.
Interessant.
Dass ich quasi jetzt sozusagen mich von dieser Erinnerung trennen müsste.
Das ist ja irre.
Ja, das ist, also damit war diese Krankheit geadelt. Also Krankheit.
Aber sowas kann einem auch nur ein Schwindelpapst sagen, oder? Kann einem ein Schwindelpapst sagen,
genau. Und das bekam plötzlich so einen Adel, ja. Marcel Proust, natürlich, klar.
Oh la la.
Ja, da muss ich einen Roman schreiben. Und so, bleib doch bitte noch ein bisschen länger da, du liebste Bartmann-Syndrom. Und dann war sie irgendwann weg, genau.
Und bist du seitdem wieder Boot gefahren oder auf einem Schiff gewesen?
Offen gestanden, nein. Ich war dann irgendwann in Amsterdam und bin auf so eine Fähre gestiegen und dachte mir, das hoffentlich war das kein Fehler.
Absolut. Würde ich, glaube ich, nicht riskieren.
Ja, aber ich liebe das Meer und Schiffe und irgendwann werde ich das wieder tun.
Du bist 1967 in Worpswede bei Bremen zur Welt gekommen. Deine Eltern, du hast es schon erwähnt, Künstler oder zumindest kunstaffin. Deine Mutter wollte, glaube ich, selbst zum Theater gehen. Sie hat einen wunderbaren Namen, Rosele Corinth. Wer heißt denn so? aber ihr Vater wollte das nicht. Ihr Vater wollte eine Olympionikin aus ihr machen, ne? Eine Leichtathletin oder so.
Ja. Sie war sehr, sehr sportlich. Sie heute immer noch, die macht nur 85 Yoga, jeden Tag 2 Stunden. Mhm. Ich würde sagen, Doppelbegabung aus Sport und eben große, große Anziehung durch das Theater, durch das Bremer Theater damals. Da war Kurt Hübner, einer der berühmten Intendanten, der Zadek und Stein und Fassbinder und all diese großen Namen nach Bremen holte und unter anderem eben Johann Kresnik, den Choreografen, den Tänzer, dem sich meine Mutter anfreundete und der dann auch ein großer Freund meines Vaters wurde und überhaupt unserer Familie und immer nach Worpswede kam, die ganzen Tänzer mitbrachte und Künstler. Und so entstand auch meine Nähe zum Theater durch diesen Kresnik.
Also so ein Künstlerhaushalt, wie man sich das vorstellt. Du hast es ja eben schon skizziert. Dann gab es die Feste, wahrscheinlich auch seid ihr mit ins Theater genommen worden, kann ich mir vorstellen, ihr Kinder auch. Und wenn das alles so frei gehandhabt wird, also wenn... Man könnte es jetzt positiv formulieren und sagen, wenn man Kindern so viel Eigenverantwortung überträgt, aber eigentlich ist es so, dass man, sie laufen so mit, ne? Und das ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Das ist so das Gegenteil vom Helikoptern. Hast du dich manchmal nach Strukturen gesehnt?
Doch, die gab es. Also man muss sagen, dass das Umfeld eher so war. Mein Vater ist Goldschmied oder war Goldschmied, Handwerker, ganz geregelter Tag mit Lehrlingen in der Werkstatt. Sehr viel Struktur, mein Vater ein sehr ruhiger, ausgeglichener, überhaupt kein 68er-Typ.
Wenn der sich mal geärgert hat, dann worüber?
Über Ungenauigkeit, also meistens in der Werkstatt, über verhauenen Guss.
Ah ja.
Dann musste man nämlich wieder von vorne anfangen. Mhm. Hatte eine wahnsinnige Geduld beim Arbeiten. Ich habe ihn oft als Kind beim Modellieren, also wenn man den Wachs in den Händen hat und dann das Schmuckstück erstmal als Wachsfigur modelliert. Und habe also stundenlang auf diese zarten Fingerkuppen meines Vaters geschaut, wie er dieses über das Wachs streicht, Formen erfindet, die er verwirft. Auch ich konnte auch immer diese Fingerkuppen meines Vaters quasi im Wachs sehen. Also das hat mich, was die Ausdauer fürs Schreiben betrifft, für das Suchen, für das Formenfinden sehr geprägt. Also diese Ruhe und diese Gelassenheit und auch dann wieder der Neuversuch, wenn das beim Guss, das wird ja dann gegossen, also Und da, die können mal springen, diese Gussformen, und dann musst du wieder von vorne anfangen. Und hat mich auch mal sehr erinnert an mein Theater. Also ich schreibe ein Stück und dann gebe ich es in den Guss, mhm, in zu der Produktion, und dann verhauen die das. Und dann ist es eben wie bei meinem Vater, der verhauene Guss. Und insofern war mein Vater, davon gingen wir ja aus, ein sehr ruhiger, zwar kreativ, zwar aus dieser Zeit, aber ein sehr verlässlicher Mensch. Mhm. Und meine Mutter war eher so die, oder ist immer noch, die agile, die organisierende, die impulsive.
Die haben sich offenbar sehr gut ergänzt, aber irgendwann nicht mehr.
Ja, ich glaube, meine Mutter suchte nach anderen Herausforderungen. Ja. Ich glaube, mein Vater war fast zu väterlich. Mhm. Und das war alles zu gemacht und zu sicher. Und meine Mutter hatte, glaube ich, nochmal das Bedürfnis, sich selbst irgendwie anders nochmal zu finden. Und fing dann an, ein Modelabel zu gründen. Sie machte so Strickmoden. Mhm. Rosalie-Mode war damit sehr erfolgreich. Also so mit so einer Strickmaschine, und dann ganz, also sie hat quasi das Moor in Strickmoden verwandelt.
Ah ja.
Also all diese Farben und die. Aber irgendwann langweilte sie immer, Frauen zu beraten, steht die doch toll und sieht super aus. Und dann fing sie an zu schreiben und gründete eine Literaturwerkstatt bei Radio Bremen.
Ach.
Und schrieb Novellen. Und meine Mutter hatte, glaube ich, zu viele Talente, um eines richtig oder für immer zu tun.
Das frage ich mich manchmal, ob Menschen glücklicher sind, wenn sie so viele Dinge haben, die sie aber, von denen sie keine Sache so richtig zu 100% beherrschen, oder ob es einen glücklicher macht, wenn man weiß, man ist in einer Sache so wirklich komplett drin und weiß alles darüber. Aber vielleicht ist es auch eine Typfrage.
Ja, also ich weiß, dass meine Mutter alles mit großer Erfüllung immer getan hat.
Und das ist doch gut.
Und auch, und das habe ich von ihr und auch von meinem Vater gelernt, es gibt ja auch bei Künstlern manchmal Momente, wo man einfach nicht erfolgreich ist. Mhm. Aber wenn man die Dinge trotzdem gerne tut und sie einen, mhm, erfüllen, dann ist der Erfolg eigentlich letztendlich egal, weil man tut es ja der Sache wegen. Und das hat mich eigentlich immer, jetzt macht es ja schon 30 Jahre, mich sehr bestärkt. Ich finde eigentlich am schönsten immer das Arbeiten und am schrecklichsten das Verkaufen. Also jetzt, wo ich in die Werbung gehe mit dem Stück, wo ich dafür sorgen muss, dass auch die Leute kommen und ich Interviews habe, also mit dir ist natürlich eine große Ausnahme, aber mein Tag so dann aus
ja klar, Pressetermin genau, besteht und so. Ja,
irgendwelche,
ja, genau.
Online-Interviews, mhm, und das Ganze sozusagen labeln, ja, schreckliches Wort. Das finde ich anstrengend und das macht mich müde. Das Arbeiten hingegen,
der Prozess an sich. Ja, kann ich verstehen. Der Gerechtigkeit halber, weil wir eben den Lieblingssong deines Sohnes gespielt haben, natürlich müssen wir jetzt auch den Lieblingssong deiner Tochter spielen, die hier auch schon mal war, ne? Die war hier mal zu Besuch.
Ja.
Ja, es ist schon, stimmt, ein bisschen länger her. Lara. Blank Space von Taylor Swift hören wir jetzt.
My next mistake, love's a game, wanna play.
Hörbar@radio1, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Der Autor und Dramatiker Moritz Rinke ist hier heute zu Gast und wir halten uns noch ein bisschen in seiner Kindheit und Jugend auf in Worpswede bei Bremen und haben jetzt gerade deine Familie ein bisschen kennengelernt. Du bist Einzelkind, ne? Oder? Nee, Quatsch, du bist das Gegenteil eines Einzelkindes. Du hast ungefähr 400 Halbgeschwister.
Genau.
So, aber du würdest du sagen, du bist alleine aufgewachsen oder waren diese Halbgeschwister auch um dich herum?
Ja, also das, wenn du es genau wissen willst, als ich auf die Welt kam, dachte ich, ich wäre komplett ein Einzelkind und dann sagte mein Vater irgendwann zu mir, schau mal, diese drei Jungs da im Garten, das sind alles deine Halbbrüder. Und dann hatte ich innerhalb von 3 Sekunden 3 große, mhm, Halbbrüder. Und dann war ich irgendwann 15 und musste irgendwo hin. Und mein Vater sagt, ach, wie schade, dass du gerade gehst, deine Schwester kommt gleich. Und dann sag ich, wie bitte? Und dann hatte ich eine Schwester. Und dann hatte er nochmal geheiratet mit irgendwie knapp 60. Und dann bekam ich noch einen Halbbruder noch dazu.
Wow.
Ja. Und so kam ich zu meinen Halbgeschwistern. Aber aufgewachsen bin ich eher mit dem Sohn aus der zweiten Ehe von meines Vaters erster Frau. also nochmal, also mein Vater hat geheiratet das erste Mal, dann haben die sich scheiden lassen und diese Frau hat einen neu geheiratet und hat einen Sohn geboren, der in meinem Alter war. Also ich komme ja aus der zweiten Ehe meines Vaters.
Und die waren auch so im Verbund dort, in der Gegend wohnten die auch, oder wie hast du den kennengelernt?
Genau, kann man ja eigentlich Stammbäume senden, aber es war mir immer so kompliziert.
Das wäre mir, das ist zu verwirrend für uns alle, ja.
Wir wohnten auf der im Moor tief unten und die wohnten etwas oben auf dem Berg und dann bin ich immer, das waren 3 Kilometer und dann bin ich dann mit dem Fahrrad hin und dann habe ich mit diesem Fionni,
was ist denn das für ein toller Name? Wie hieß denn der, hieß der wirklich Fionni?
Fionn Wild.
Oh.
Ja.
Oh, was ist aus dem geworden?
Der ist
ein Rockstar.
Nein, Fionn Wild ist Landschaftsarchitekt.
Okay.
Ja.
Fionn Wild.
Ja. Der hatte eine ganz interessante Mutter. Die auch gestorben, das war so die Königin vom Wopsede, weil die so wahnsinnig viele Menschen versammelte. Und die kam aus der Familie Lavis. Also ihr Urgroßvater hat Hannover gebaut, die Oper, alles.
Lavisstraße.
Lavisstraße, genau. Und die andere Seite der Familie war die Familie Osthaus, die das Folkwang-Museum aufgebaut hat.
Oh.
Und ihre Mutter wiederum war die Tochter von Gertrud Ostholz, die quasi von Renoir gemalt wurde, die das letzte Foto von Cézanne machte.
Und jetzt explodiert. Kennst du diesen Emoticon, wo das Gehirn so explodiert? Wo so, das ist jetzt der Moment für mich. Mhm. Also es ist toll, aber du verlierst mich gerade. Es sind zu viele Eindrücke, zu viel von dem, was du sagst. Mhm. Bei Fionni Wild war ich eigentlich schon so, dass ich das alles in mir klingelte. Gut, der erste Teil unseres Gesprächs ist auch um. Wir sind noch gar nicht in der Gegenwart, aber mach dir keine Sorgen und auch Sie als Zuhörende müssen es nicht tun. Wir schreiten voran, versprochen. Erstmal hören wir noch Leonard Cohen, First We Take Manhattan. Und diese Geschichte hast du ausgesucht für deine Ankunft in Berlin, ne? Oder dein Leben in Berlin.
Genau, ich musste ja aus Landei, aus Wopsede kommend, irgendwie ziemlich einen Anlauf nehmen, um hier den Mut zu haben, in Berlin jetzt zu leben. Und weiß noch, dass ich versuchte, am ersten Tag meines Volontariats auf der Seite vom Wintergarten die Potsdamer Straße zu überqueren. Vierspurige Straße, zumindest in meiner Erinnerung. Und ich kam nicht rüber, weil es so viele Autos waren. Mhm. Und das war irgendwie diese First We Take Manhattan, then Berlin. Das ist irgendwie so für mich maßgebend, um quasi in dieser Stadt zu bestehen. Und es fing mit großen Schwierigkeiten an.
Aber du hast es geschafft. Du stehst ja jetzt nicht mehr da.
Nein, genau.
Years of boredom.
Radio 1. Hörbar Rust.
Moritz Rinke, Bestseller-Autor und Dramatiker, ist heute hier zu Gast. Wusstest du, dass du auch schreiben würdest? Eines Tages, deine Mutter, hast du vorhin gesagt, hat so eine Schreibwerkstatt gegründet und hat angefangen zu schreiben. Wusstest du, dass es auch dein Thema ist?
Nicht direkt. Ich wollte natürlich Fußballprofi werden, also mindestens
Nationaltorwart.
Nationaltorwart, genau. Oder Tennisspieler. Das waren so die zwei Sportarten, die mich täglich, also stand täglich auf dem Tennisplatz.
Das war aber auch die Zeit, ne? Das war Boris Becker, Steffi Graf, das war einfach hohe Zeit.
Ja, ein Freund von mir, Martin, mit dem ich immer spielte, der sagte immer, wenn man uns richtig gefördert hätte, dann hätten wir das auch geschafft.
Ihr wart mal in dasselbe Mädchen verliebt, Martin und du, ne?
Nein, das waren zwei Schwestern. Also er war in René verliebt und ich in Saskia. Oder was umgekehrt. Ich habe ihm, glaube ich mal, dann irgendwann Briefe geschrieben. Also Briefe für ihn. Also ich habe mir vorgestellt, ich bin Martin und schreibe nun an diese Frau.
Er hatte dich darum gebeten, dass du Briefe schreibst und er sie an seinen Girlfriend weitergibt.
Ja, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das Martin war oder ein anderer. Auf jeden Fall habe ich früher gerne Liebesbriefe für andere Freunde geschrieben. Also vielleicht war das das Urmoment des empathischen Schreibens oder das in Rollen schlüpfen.
Hast du denn so viel gelesen? Jemand, der so viel Sport macht und jeden Tag Tennis spielt und Fußball spielt und zur Schule geht und Hausaufgaben machen muss, blieb da Zeit und vor allen Dingen auch das Bedürfnis zu lesen?
Eigentlich erstmal eine große Gegenwehr gegen das Lesen, weil das so von der Mutter kam. Ich habe die Bücher eigentlich alle aus meinen Regalen geräumt und habe da Bälle reingelegt, also große und kleine. Und ich habe ja, glaube ich, schon auf dem Wickeltisch den Faust irgendwie verabreicht bekommen. Also ohne Goethe kein Wickelvorgang. Insofern eine ganz natürliche Gegenhaltung, so Abwehrhaltung. Das kam dann später. Es kam durch die Tagebücher von Max Frisch.
Hast du selbst auch Tagebuch geschrieben?
Ich habe dann irgendwann angefangen, auch Dinge einfach aufzuschreiben. Also nicht sozusagen mein liebes Tagebuch, sondern so eben wie Max Frisch seine Tagebücher schrieb. Also Notizen, kleine Bemerkungen.
Wenn du geschrieben hast, bist du davon ausgegangen, dass jemand anders das lesen würde?
Ich habe gehofft, dass das vielleicht mal jemand liest. Oder ich habe es auch Leuten gegeben, von denen ich glaubte, dass sie das gut beurteilen könnten. Und habe natürlich angefangen, Leserbriefe zu schreiben, so die ersten Dinge, die man macht, oder Texte für Zeitungen zu schreiben und das an die Redaktion zu schicken oder jemanden, den man kannte, irgendwie anzuschreiben, ob man nicht vielleicht mal da volontieren oder ein Praktikum machen kann.
Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Also war es eher etwas, wenn du geschrieben hast, dass du Erlebtes dokumentiert hast, als dass du das Schreiben genommen hättest, um dich dir selbst zu nähern? Oder?
Genau, ich war eher der. Und darum, glaube ich, mochte ich Frisch so. Ich war der Beobachter. Ich konnte, glaube ich, immer ganz gut sehen, also wahrnehmen und Zusammenhänge herstellen und das Nebensächliche im Ganzen sehen und das Nebensächliche dann quasi als das Wesentliche zu beschreiben und Realität zusammenzusetzen oder von der Realität auszugehen, um Szenen fantastischer zu machen. Also das hilft mir auch beim Schreiben oft, dass ich sehr viel recherchiere für ein Thema. Und dann ist die Recherche quasi wie so ein Trampolin, mit dem ich dann springen kann. Und dann verwandelt sich im Sprung die Realität oft in Fantasie. Das muss ich ja sowieso beim Roman, muss man ja immer wieder die Dinge verdichten, anders erzählen, fabulieren, ja, andere Räume für die Figuren oder für die Geschichten finden. Und das Schreiben für Zeitung hat mir sehr geholfen, weil da geht es ja um Beobachtung. Ich habe oft Theaterkritiken geschrieben, damit habe ich angefangen, eigentlich beim Tagesspiegel in Berlin, dass ich sehr genau beobachten musste, was passiert eigentlich auf der Bühne. Und das hat mir sehr viel gegeben, um wach zu sein.
War es wichtig, dass du so schnell ausgezeichnet wurdest, auch mit so, du hast zweimal den Axel Springer Preis bekommen.
Von dem ich gar nicht wusste, ob man ihn annehmen darf damals.
Naja, du hast beim Tagesspiegel gearbeitet, genau, aber gut, für deine Arbeit auf jeden Fall war es eine Art von Anerkennung und nicht die schlechteste.
Ja.
War das wichtig, um weiterzumachen für dich?
Ja, das hat mir beim Tagesspiegel damals sehr geholfen, weil die offenbar sehr stolz auf mich waren. Und ich jede Seite bekommen habe und immer toll gefeatured wurde. Also jeder Text, der von mir erschienen war, mit so einer roten Zeile oben auf dem Tagesspiegel. Und ich hatte einfach damals sehr viele Förderer und Leute, die wirklich mir so wahnsinnig viel Vertrauen gegeben haben. Und das hat sich dann Gott sei Dank auch übertragen auf die Literatur. Und deshalb finde ich finde Fördern, also es fängt schon in der Schule an, so wahnsinnig wichtig, Talente zu erkennen und ihnen wirklich zu helfen und ihnen auch wirklich den Mut zu geben, rauszugehen.
Und auch den Platz, den man dir dann auch gegeben hat, ne? Aber es ist ja noch mal ein Unterschied, ob man jemanden fördert oder ob man jemanden ausstellt. Also ich glaube, dich jetzt gut genug zu kennen, über 10, 15 Jahre, weiß ich gar nicht genau, dass du für mich nicht zu den Leuten gehörst, die mit so einer Arroganz oder so einer Attitüde ihren Job ausüben. Damit schmeichle ich dir, das weiß ich. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht. Aber Menschen, die erfolgreich sind in dem, was sie tun, wenn sie mit Sprache arbeiten, die, ich finde, dass die sich oft vergaloppieren. Dass man ihnen ihre Eitelkeit anmerkt in ihrer Arbeit. So, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht besser formulieren. Das sehe ich bei dir nicht. Was glaubst du, hat dazu geführt, dass du verhältnismäßig bodenständig geblieben bist, obwohl du ausgezeichnet und eben auch hofiert wurdest. Du sagst gerade, jede Seite wurde dir gegeben, wenn ein Artikel erschienen ist, dann mit roter Schrift oben dein Name. Das kann ja schon auch dazu verleiten, ein bisschen abzudrehen.
Ja, kann ich gar nicht so genau beantworten. Ich würde mich überhaupt nicht mögen, wenn ich, also ich mag einfach eitle Menschen nicht. Ich habe auch keine eitlen Freunde. Wäre ja genug da in meinem Umfeld, aber ich mag dieses selbstlose Können oder diese, du sagtest Bodenständigkeit, diese Zurückhaltung. Übrigens ist es ja auch wahnsinnig wichtig, sich das zu bewahren, weil wenn ich immer nur noch gesehen werden will, wie soll ich dann andere sehen? Wenn man immer nur noch schaut, wer einen anschaut, dann kann man ja gar nicht mehr selber schauen. Dann
die Frage ist, inwieweit man sich das aussuchen kann. Also ich könnte mir einfach vorstellen, ich will dir jetzt auch gar nicht so Honig ums Maul schmieren, darum geht's mir nicht, aber ich finde es interessant. Wir haben schon ganz kurz über deinen ersten Film gesprochen, in dem du eben auch noch eine Rolle spieltest und dann eben gleich nach Cannes eingeladen. Das sind alles Sachen, die nicht selbstverständlich sind. Und ich will eigentlich nur versuchen herauszufinden, ob du wissentlich an einer Stelle warst oder mal eine Phase hattest, in der du selbst gespürt hast, das könnte jetzt kippen. So langsam finde ich es irgendwie auch ganz geil, irgendwo anzukommen und dann habe ich die Suite und nicht so ein kleines Zimmer im Souterrain. Oder erkennt man mich oder hier kriege ich den besten Tisch oder hier werde ich auf eine tolle Party eingeladen, hätte diese Leute sonst nie kennengelernt, sowas.
Ja, aber das ist das Schöne an Autoren, die sind ja dann doch anders als Schauspieler, nochmal im Verborgeneren. Also die Leute, die lesen, die ins Theater gehen und die diesen Betrieb kennen, die kennen mich dann. Aber ich bin ja nicht jeden Tag im Fernsehen. Und das ist gut. Und das ist, glaube ich, beschreiben wir mal diese Bodenständigkeit oder dieses sozusagen bei sich bleiben oder natürlich bleiben als ein Konzept. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Autoren oder Beobachter wirklich den Standpunkt des Betrachtens einnehmen und auch der Offenheit. Und wenn ich aber immer erwarte, dass andere mich bewundern, dann baue ich quasi schon so einen Bewunderungspanzer um mich herum, aus dem ich heraus gar nicht mehr nach draußen schauen kann. Also da sind gar keine Löcher mehr. Die sind so von Eitelkeit verklebt, dass ich gar nicht mehr keinen Blick mehr nach draußen habe. Und das merkt man ja vielen Künstlern an, die nur noch sich selbst wiederholen, die eigentlich immer nur das erzählen, was sie schon lange erzählen. Das hat nichts mit der Zeichenhaftigkeit oder mit der Sprache oder dem Stil zu tun, sondern mit, dass sie einfach nichts mehr erleben oder nichts mehr wahrnehmen. Und das wäre entgegen meiner Verjüngung, die ich verjünge mich durch das Beobachten und durch das Wahrnehmen und durch die Empathie. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für Künstler, bei sich zu bleiben und auf Menschen zu schauen und sich nicht über Menschen zu erheben.
The Four Lads hast du mitgebracht. Istanbul. Ich weiß, dass da jetzt eine längere Geschichte kommen wird, wahrscheinlich. Jedenfalls nicht so ein Zweisatz, so eine Zweisatzerklärung. Deswegen würde ich sagen, wir spielen den Song erstmal und dann sagst du, warum du ihn ausgesucht hast, ja?
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
So, Moritz, warum dieser Song Istanbul?
Ja, ich habe in Istanbul geheiratet, in der Villa Tarabia. Das ist ein Geschenk eines Sultans an Bismarck, glaube ich, vor langer, langer Zeit.
Als es noch Konstantinopel war.
Als es noch Konstantinopel war, genau, ging das in deutschen Besitz über. Und mittlerweile ist es so eine Einrichtung für Stipendiaten. Und da habe ich ein Stipendium gemacht mit Jim Rakete zusammen.
Ach, guck.
Der machte sein erstes Stipendium schon im fortgeschrittenen Alter. Wir beide haben ein Projekt über Istanbul gemacht. Wir haben einen Film über den Aufbruch, also die Jugend in Istanbul, die eigentlich nach Europa schaut, aber in diesem Staat irgendwie eingesperrt ist durch diesen Präsidenten, der eben eine andere Jugend will und keine, die frei lebt und die Freiheit liebt.
Das
und,
konntet ihr machen in Istanbul?
Das konnten wir machen. Wir konnten diesen Film drehen.
Ach, warum gab es da keine Repressalien?
Die gibt es immer wieder und mussten dann auch bei der Ausstellungseröffnung, das war also mit Fotos und aber auch Film, das war natürlich noch vor dem Militärcoup, also das war vor dem Militärputsch 2016.
Vor den Protesten,
das war genau 2013. Ab 2016 wurde das nochmal sehr, sehr viel schwerer. Also da musste ich auch teilweise, ich bin dann ja 2 Jahre nicht mehr in die Türkei gereist, auf Anraten des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes. Wir hatten ja über das Beobachten gesprochen. Ich hatte schon viele, viel über Erdogan geschrieben und meine Wahrnehmung, wo das vielleicht enden könnte. Und dann war es besser, 2 Jahre nicht zu reisen.
Wie ist das heute? Heute bist du da frei?
Ja, heute bin ich frei. Also aber immer wieder mit einer Nachricht ans Auswärtige Amt, dass ich dann und dann ankomme oder die Familie ankommt und wir in dem Flieger sitzen.
Okay.
Falls dann am Airport plötzlich was passiert, hat man so eine vorbereitete SMS mit ein paar Daten.
Deine Frau, muss man dazu sagen, ist Türkin?
Genau.
Ist sie Deutsch-Türkin? Oder
nein, sie ist in Antalya geboren und ist irgendwann nach Berlin gekommen. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Wir haben uns in Hamburg im Fußballstadion, St. Pauli, kennengelernt. Da spielte ich gegen die Türkei, gegen die Autorennationalmannschaft der
Türkei. Das muss man
auch
sagen, genau, denn deine große Leidenschaft, das Fußballspielen, du bist in der Autorennationalmannschaft mit anderen Schriftstellern.
Genau.
Und ihr seid recht erfolgreich. Du bist als Stürmer sehr erfolgreich. Ich weiß das Wort, die Position gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Oder Stürmer gibt es wieder?
Doch, gibt's ne? Immer. Ja, doch.
Also sehr toraktiv, genau. Dieser Ruf eilt dir voraus. Und das ist jetzt nicht einfach so eine Nachmittagsveranstaltung, wo man mal sagt, Jungs, habt ihr Bock, mit zum Kicken zu kommen? Sondern das ist richtig strukturiert.
Das ist strukturiert, mal mehr, mal weniger. Es gibt seit 20 Jahren mittlerweile. Wir haben Jubiläum gefeiert im September letzten Jahres. 2005 haben wir das zum ersten Mal ein Länderspiel gegen Italien bestritten. Immer mit wechselnden Trainern. Also der berühmte Hans Meyer war unser erster Trainer, also ein großer. Die Hörer werden ihn kennen und die Hörerinnen. Wir hatten also auch Trainer wie Otto Rehhagel oder Felix Magath, Volker
Finke. Wie bitte?
Ja, wir haben der DFB, wir sind ja ein DFB-Team und wir haben uns dann immer tolle Trainer für die Länderspiele zur
Seite
gestellt.
Ach, das gibt's ja gar nicht. Ach so, denn für die Länderspiele, dann heißt es so, okay, jetzt kommen hier unsere Stars und werden unsere Autoren mal für einen Moment coachen. Und dann seid ihr richtig gedrillt für den Moment.
Genau, wir sind wahrscheinlich so eine Art Elite-Freizeittruppe. Wir haben viele Lorbeeren und dürfen irgendwie groß auflaufen zu den Länderspielen. Und unter der Woche sind wir hier eine ganz normale Kickertruppe in Berlin, die sich in Mitte an der kleinen Hamburger Straße trifft und spielt. Bei Berolina sind wir untergebracht.
Ja, schön.
Ich glaube, wir sind die tollste Antwort darauf, dass Autoren eigentlich untereinander irgendwie nicht miteinander klarkommen, weil zwei Autoren treffen, ist ja meistens schon einer zu viel.
Alles Solisten, aber dann
alles
doch.
Alles Solisten, aber der Fußballer hat eine irre Kit-Funktion, der schafft es irgendwie, dass man ihm dann doch mehr über das Spiel redet als über die eigene Arbeit. Und so hat es uns mit riesigen Fluktuationen natürlich über 20 Jahre lang beieinander gehalten.
Das guck, wir wollten über deine Frau sprechen und wo sind wir gelandet?
Ja, aber weil wir uns beim Fußball kennengelernt haben. Also das war also sogar in einer Umkleidekabine.
Wie bitte?
Ja, sie hat sich verlaufen. Sie wollte eigentlich.
Ja.
Wenn man es ganz genau sagt, sie war eigentlich mit einem Mann, mit einem Spieler von der anderen Mannschaft zusammen.
Aha.
Und wollte wohl zu dem und landet aber in unserer Umkleidekabine. Und so nahm das seinen Lauf.
Das ist jetzt ein bisschen schade, aber ich verstehe es, dass du da rausgehst. Es ist jetzt so, dass der Film, dass man jetzt das entscheidende Stück aus dem Film rausschneidet und dann wieder das zusammenklebt, wo ihr dann zusammen seid und in Istanbul heiratet. Aber meinetwegen
sei es besser ausgegangen als mit Nicole Kidman.
Offenbar, ja. Also wie schön. Ihr habt auch 2024 zusammen ein Restaurant aufgemacht. Kein besonders großes, 30 Quadratmeter roundabout ungefähr.
Ja, genau. Eine offenbar die erste Mehane, also ein Istanbul-Großküchen-Restaurant, also das, was viele in Berlin eben vermisst haben. Das ist ja eine bestimmte Kneipenkultur des Essens. Müşterek heißt eigentlich zusammenbringen, also lange zusammensitzen, essen, Raki trinken und keinen Wechsel nach 2 Stunden. Also die Leute können so lange bleiben, wie sie wollen. Das hat auf Anhieb funktioniert, dieses Restaurant hat im Sommer dann 60, im Winter sind es genau 40. Geht nicht ohne
Plätze,
ohne Reservierung, ist immer voll und ist tollerweise wirklich so zu einem tollen Ort der Begegnung von Exzellenten geworden, also Jan Dündar oder also viele auch deutsche Journalisten kommen dorthin und Zeitungschefredakteure, ohne dass ich irgendwas da, die sind ganz verwundert, dass ich das betreibe, also mitbetreibe. Das kommt immer
später. Ja, es gab ja schon ein paar Artikel darüber.
Ja, aber das spricht ja für das Restaurant, dass sie einfach kommen, weil sie gerne dort essen.
Aber ist das in Kreuzberg oder wo habt ihr das?
Ja, am Märkischen Museum in Kreuzberg, genau. Aber ich habe mich sehr dagegen gewehrt, ich wollte das gar nicht.
Gastronomie ist ein Risiko, ne? Natürlich, das kann sein, dass die falschen Leute kommen, es kann sein, dass diese Selbstständigkeit, das ist sehr bürokratisch, man muss viele Hürden hinter sich bringen, man darf nicht krank werden, man braucht gutes Personal.
Genau, genau. Und ich dachte, um Gottes Willen, ein Restaurant, auch das noch. Und dann waren die aber so, weil sie sind fünft und die waren so Feuer und Flamme. Und dann flog unser Bundespräsident in die Türkei zu einem deutsch-türkischen Jubiläum und nahm einen Dönerkoch mit. Dann dachte ich, jetzt reicht's. Jetzt muss man, glaube ich, mal zeigen, dass es noch eine andere türkische Küche gibt.
Der wäre aber auch fast zu eurer Eröffnung gekommen, ne?
Ja, Herr genau, Steinmeier. Genau.
Aber er konnte nicht. Er
genau, das steht noch, naja, steht noch aus.
Gut, wir spielen noch mal Musik. Und zwar Father and Son. Und auch da würde ich dich bitten, dass wir erst den Song hören und dann die Geschichte dahinter, ja?
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Der Autor und Dramatiker Moritz Rinke ist hier zu Gast, wenn Sie unser Gespräch gerade im Radio hören. Hallihallo. Vielleicht sitzen Sie im Auto, vielleicht bügeln Sie oder machen Sport. Ich weiß nicht, was Sie tun. Vielleicht streichen Sie auch eine Wand. Schreiben Sie uns gerne hörbar@radio1.de. Vielleicht hören Sie uns auch über die Radio 1 App. Dann sind Sie möglicherweise gar nicht in Deutschland. Wo sind Sie? Schreiben Sie uns hörbar@radio1.de. Sie können dieses Gespräch von Anfang an hören, nochmal als Podcast über die ARD Audiothek. So, und da können Sie viele, 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 viele Gespräche von Anfang an hören, nochmal nachhören. Zum Beispiel mit Josef Hader, Reinhard May, Ali Güngörmüz, Robert Stadlober, Britt Kanya, Senta Berger, Anke Engelke und Bastian Pastewka, Matze Hilscher, Michel Abdullahi und viele mehr. Mir gegenüber sitzt Moritz Rinke und das Lied, das wir gerade gespielt haben, das weiß ich, weil du ein Stichwort dazu geschrieben hast, lief auf der Beerdigung deines Vaters. Der ist im Sommer 2024 gestorben. Warst du darauf vorbereitet? War er krank?
Ja, ich war darauf vorbereitet, aber dann irgendwie dann doch nicht vorbereitet. Ich hatte am Vortag noch eine Lesung in Bremen und habe ihn besucht und dachte, okay, ich komme in zwei Wochen wieder. Bin dann nach Berlin gefahren, weil ich eigentlich hier ein Endspiel hatte mit der Fußballnationalmannschaft, also das Outdoor-Nationalmannschaft. Und dann habe ich den Koffer abgestellt und drei Stunden später habe ich ihn wieder genommen und bin wieder nach Wuppsele gefahren. Mein Vater hat diese Musik ständig gehört. Bin mit Cat Stevens groß geworden. Also diesen Platten, die auch immer da rumstanden, das waren so schöne Platten. Und dieses Lied hätte er sich wahrscheinlich selbst aufgelegt für seine Beerdigung. Die war sehr schön. Ich habe selbst gesprochen. Also mein Vater war ja nicht in der Kirche und daher gab's, also musste man das selber machen.
Eine Grabrede halten oder eine Trauerrede halten.
Ja. Und ich habe dann viel über sein Leben erzählt und für alle, die das irgendwann machen, mir ist aufgefallen, dass ich natürlich dachte, was passiert, wenn ich das nicht schaffe?
Was würde heißen, nicht schaffen, dass du anfängst zu weinen?
Dass ich das nicht zu Ende kriege. Und ich habe dann am Vorabend ganz viele Veränderungen in das Skript gemacht. Ich habe nicht freigesprochen, hätte ich mir nicht zugetraut. Mhm. Das mache ich oft, aber nicht bei, das ging nicht. Und habe aber Änderungen gemacht, habe handschriftliche Notizen gemacht in das Skript. Und das war Gold wird, weil ich mich so darauf konzentrieren musste, auf dieses Manuskript in der Rede, dass ich genug zu tun hatte, um nicht zwischen der Fertigkeit des Manuskriptes plötzlich den Freiraum habe, zu weinen. Das habe ich dann später getan, aber das hat sehr geholfen, diese Rede zu überstehen und vor allem meinen Vater für die anderen wieder so lebendig werden zu lassen.
Ich glaube, wenn es passiert wäre, wäre das nicht schlimm gewesen. Also das möchte ich sozusagen noch dranhängen. Das ist jetzt so ein Appendix, gegen den du, glaube ich, gar nichts hast.
Nee, genau. Aber mein Vater hat so ein reiches, großes Leben gelebt und das war alles so okay. auch mit seinen 91 Jahren, dass ich ihn feiern wollte und dankbar bin. Und ich wollte eigentlich, das ist vielleicht dann auch der Autor in mir, ich wollte ihm dieses irgendwie schenken und das sollte auch gut werden und nicht abgebrochen werden. Und deshalb, viel schwieriger war das bei meiner besten Freundin, die im Sommer gestorben ist, Juliane Havemann, die ich sehr geliebt habe. Da habe ich auch die Rede gehalten vor halb Berlin, also schockierender Tod. Und das war schwer, viel schwerer.
Ich glaube, niemand, der zu so einer Trauerfeier kommt, erwartet, dass nicht geweint wird. Also das möchte ich nur, das ist der Appendix, um den es mir jetzt ging, für all diejenigen da draußen, die, also es ist toll, wie du das geschafft hast und ich finde das auch als Hinweis toll, dass du sagst, um sich zu konzentrieren, hier noch handschriftliche Änderungen und so weiter, damit man sich so fokussiert. Es gibt da wahrscheinlich auch kein richtig und falsch und das hängt dann noch ab davon, was für ein Verhältnis hatte man zueinander. Mhm. Was ist die verstorbene Person für ein Mensch gewesen? Ich möchte nur auch, ich habe das auch gemacht für meine Mutter, dazu raten, niemanden zu glorifizieren, sondern einen Menschen aus einer im Idealfall liebenden Position heraus zu beschreiben, auch mit seinen Makeln, die man aber sehr sympathisch vortragen kann, in die man nicht reinhauen muss. Aber ich habe gemerkt, meine Mutter hatte so Eigenarten, wenn sie zum Beispiel schenkte, sagte sie, bevor man dieses Geschenk auspackte, immer, es war nicht billig, Nini, es war nicht billig. Das war so ein Klassiker, ja. Und dann, wenn man anfing, es auszupacken, sagte sie, ich nehme es auch gern wieder zurück. Also wenn du es nicht nimmst, das war wie eine Konditionierung. Mhm. Mhm. Und in dieser Art gab es so ein paar Sachen, die für sie typisch waren.
Ja, ich finde es ganz.
Ich will damit nur sagen, als ich das dann, ich habe das dann auch eingebaut, ja, sodass ich wusste, die Leute, die uns gegenüber sitzen, kennen sie. Ich kenne sie am allerbesten. Ich musste so ein bisschen schlucken hier und da, aber das war okay. Und als dann die ersten anfingen, auch zu lachen über genau die Stellen, bei denen ich wollte, dass Leute lachen, zuerst ganz verstohlen, aber das brachte so viel Luft rein, ja. Und dann konnte man auch 5 Minuten später wieder kurz weinen und dann konnte man aber 10 Minuten später auch wieder kurz lachen und man wusste, ja, so war dieser Mensch.
Ja, natürlich. Ich habe gehofft, dass die Menschen lachen. Ja. Darum wollte ich ja nicht weinen, weil ich wollte, dass die Menschen lachen. Ja. Weil mein Vater mit seinen 3 Ehen und all diesen Kindern, und das ist natürlich ein verrücktes Leben und das wollte ich erzählen. Und dieser ruhige, gelassene Mann mit diesem turbulenten, chaotischen Leben und all diesen Geschichten. Mhm. Und ich war so froh. Also ich finde, auch selbst bei Hört der Trauerrede auf Uliana haben einige gelacht. Das war mir auch wichtig. Das war, glaube ich, war ihr auch wichtig. Mhm. Deshalb nichts gegen das Amt des professionellen Trauerredners. Aber ich finde, dieses Einrunden und Einbalsamieren des Lebens und das alles ist dann plötzlich sozusagen so abgefedert, das entspricht nicht den Menschen, den man da gerade gedenkt.
Nein, aber Trauer ist eh nicht in irgendeine Gussform zu packen. Mhm. Ne? Also da zerspringt ganz viel und da muss man sich auch nicht, auch das jetzt vielleicht noch als letztes zum Thema Trauer, nicht beeinflusst und nicht verrückt machen lassen. Wenn ihr weniger lange trauert, wenn ihr plötzlich gute Laune habt und schwimmen gehen wollt, obwohl vor 3 Tagen erst was ganz Schlimmes passiert ist, dann ist das halt so. Jeder Mensch trauert irgendwie anders. Und wenn Menschen lange aus einer Trauer nicht rauskommen, ist das auch okay. So dieses, also jetzt muss aber auch langsam mal Schluss sein. Es braucht so lange, es braucht, glaube ich. So, jetzt Musik und dann kommen wir mal zu deiner aktuellen Arbeit. Da hast du dir aber auch ein Thema ausgesucht, mein lieber Spitz.
Ja, kann man wohl sagen.
Aber erstmal musst du dich jetzt entscheiden zwischen Bella Ciao und Modern Love.
Lass uns Modern Love nehmen.
Gut, dann nehmen wir Modern Love, Bowie, David Bowie. Herzlich willkommen mal wieder in dieser Sendung. Warst du mal bei einem Konzert?
Nein, aber irgendwie denke ich immer, der David Bowie ist so ein bisschen wie mein Schreiben, wie so ein Zwischentonmensch. Einerseits ins gewollt werden gehen, also gehört werden wollen, mit der Hand in den Mainstream, aber andererseits aber auch experimentell und bei sich so eine Mischform. Der hat mich immer interessiert, weil ich glaube, mein Schreiben ist ähnlich. Ich will Publikum, ich will unterhalten sein, aber ich bin dennoch sehr ernsthaft dabei und mich kann man nicht so schwer einordnen. Das merke ich immer bei Kritiken. In Deutschland will man ja gerne so
E und U
und das eine, also so wie bei Mülltrennung, das eine kommt da rein, das andere kommt da rein. Und bei mir wissen die nicht so richtig, wohin damit.
Ist das noch so?
Ja, das ist leider gerade im Theater immer noch sehr stark so. Also da, wo gelacht wird, ist man schnell dabei zu sagen, das sei jetzt doch
guck,
dann
wie bei der Trauerrede. Eigentlich sind wir da, statt es drauf ankommen zu lassen und alles stattfinden zu lassen.
Genau, darum sind Trauerreden vielleicht ganz gut, weil selbst wenn man bei einer Trauerrede lacht, dann hat man vermutlich einen wahren Punkt oder hat man was Wahres erzählt über diesen Menschen.
Ja, das stimmt.
Und genauso ist es mit dem Lachen bei ernsthaften Themen.
So, David Bowie, Modern Love. Moritz Rinke ist heute hier zu Gast und ich habe bevor wir jetzt zu diesem neuen Stück kommen, das du gemacht hast und das in Wien gerade Premiere hatte und in Berlin noch Premiere haben wird, Deutschlandpremiere, ein Zitat von dir: Die ganze Selbstreferenz des deutschen Theaters ist quasi Ausdruck der fehlenden Sonne.
Wow, kannst du dich daran erinnern? Gesagt?
Das hast du gesagt.
Wundervoll.
Glaube ich jedenfalls, ja. Also das ist aus meinen ganz, ganz alten Aufzeichnungen. Und das finde ich einen so schönen Satz. Würdest du das heute nochmal so sagen?
Ja.
Ja, ne? Weil die Leute so viel drin sind. Man muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass der Theaterbetrieb nach wie vor, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt dann, wenn es auf so ein Stück, auf so eine Premiere zuläuft, dann geht man ins Theater, dann hat man so 2-3 Stunden Pause und dann geht man aber wieder ins Theater, um zu proben, oder? Sind das so feste Abläufe?
Ja, also das gibt in der Regel 2-mal am Tag Proben oder eine lange
Probe. Aber wirklich.
Oder eine lange Probe. Von Theater verschieden. Manche proben auch ganz wenig. Meine großartigen Berliner Schauspielerinnen und Schauspieler haben gerade sehr viele Konzerte und weiß gar nicht, wann die proben. Als Autor ist es ja anders. Als Autor kann ich auch im Licht sitzen und schreiben. Aber es ist ein ähnlicher Vorgang. Also man muss immer wieder in die Szene rein und immer wieder probieren. Bis die Szene stimmt.
Sophia oder das Ende der Humanisten heißt dein aktuelles Stück. Eine Komödie steht noch dahinter. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Zumindest eine Komödie, das hat, glaube ich, das Wiener Theater dazu geschrieben. Mhm. Weil dann doch in Wien mehr Menschen kommen. Ich bezeichne meine Stücke ja nie. Ich nenne sie einfach Stück.
Sie sind in der Regel, haben sie immer was mit Humor zu tun. Ja, das ist ja auch das Tolle.
Ja, aber, also ich finde ja, dass man Komödien ernsthaft spielen muss, damit sie komisch sind.
Oh ja?
Das habe ich von Tschechow gelernt. Und das ist mir eigentlich zuwider, wenn man quasi das alles doppelt und quasi den Boulevard nochmal oben auf eine Komödie drauflegt. Mhm. Dann erschlägt man eigentlich die zarte Komik eines Stückes. Ja, das Thema, die KI.
Willst du erst mal sagen, vielleicht worum es geht mit 2 Sätzen?
Ja, es geht um die KI. Es geht um einen Professor.
Von Joachim Krohl dargestellt, wunderbar. Also in Berlin jedenfalls.
In Berlin, genau. Josef Lorenz in Wien, der irgendwie aus dem Alltag fällt, in der Universität nicht mehr gut gesonnen ist, weil er nicht mehr die Sprache der Studenten spricht. Mann, so 60. Geburtstag, das Stück spielt an seinem 60. Geburtstag. Seine Frau hat ihn vorübergehend auch verlassen. Dann kommt die Tochter unangemeldet mit ihrem neuen Freund, einem abgebrochenen Informatikstudenten, zum Geburtstag und will ihren Vater überraschen. Und der ist aber gerade zu Gange mit seiner neuen Partnerin, die aber eben ein Humanoid, eine KI ist, mit der er sich wunderbar über all die Themen unterhalten kann, wie Theodor Mommsen, Altertumswissenschaften, die wahnsinnig zugewandt ist, klug.
Hübsch.
Nach dem Bild der jungen Mutter, also seine Ehefrau nochmal als jung quasi. Und die Tochter ist natürlich vollkommen entsetzt. Also erstmal merkt sie es gar nicht und dann.
Dass das keine echte Person ist.
Dass es keine echte Person ist und läuft natürlich amok. Ihr Freund, der gute Gründe hat, an dieser KI herumzuschrauben, weil der Professor sie gar nicht so richtig versteht, also diese App nicht versteht, die man da bedient. Und
er als Informatiker weiß natürlich so ein bisschen.
Weiß ein bisschen und aber auch nicht genug. Und irgendwann schalten sie sie ganz frei ins gesamte Web. Sie hat eben Zugriff auf Dinge, die sie normalerweise eben nicht kann und nicht wissen sollte. Das Ganze ist nicht nur ein Stück über diese neue Menschheitstechnik, die da auf uns zukommt und diese
In der wir drinstecken.
In der wir drinstecken, genau. Das ist natürlich auch ein Stück über das Verhältnis eines Vaters zu seiner Tochter, der man plötzlich so ein Perfektionsmonster vorsetzt, wo sie selbst immer versucht hatte, irgendwie die perfekte Tochter zu sein. Also ein Stück auch wirklich über eine Familie, aber eben auch über das, was uns jetzt alle erwartet. Ich bin darauf gekommen, weil einige Freunde von mir schon ihre Therapeuten ausgetauscht haben und das mit ChatGPT tun.
Wow.
Ja, einige auch irgendwelche Chats, die sie mit potenziellen Liebhabern haben, irgendwie von der KI untersuchen lassen, ob da was laufen könnte. Das ist schon irre.
Das ist krank.
Ja, aber ich glaube, also viele haben ja die KI schon wirklich mit vielen anderen Fragen in ihr Leben gelassen. Und mich hat in diesem Stück eigentlich dieser Moment oder dieser Kippmoment interessiert. Das, was wir jetzt alle schon quasi tun, wir lassen Drehbücher analysieren, wir geben Briefe, E-Mails, Konzepte, tägliche Fragen quasi an die KI ab. Und wir etablieren sie immer mehr als ein Gegenüber, als eine Instanz, die uns helfen kann. Erstmal vielleicht aus Bequemlichkeit und dann immer mehr als eine Art Stütze, die uns vielleicht auch das Denken ersetzt.
Und irgendwann wird es ein Knochen. Dann ist es keine Stütze mehr, dann ist es ein Knochen. Und dann kannst du ohne diesen Knochen nicht mehr laufen.
Genau. Und wo wir jetzt gerade auf dem besten Wege sind durch diese ständige Verfügbarkeit von ChatGPT, also quasi, dass wir dieses Gegenüber in der Tasche haben, ist dieses Theaterstück eigentlich nur noch eine Versinnbildlichung dessen, was wir eigentlich schon längst gedacht haben oder längst tun. Also dieser bis zu diesem wirklichen Humanoiden auf der Bühne, der ja nicht als Roboter agiert, sondern als komplett, das war immer Auflage, dass diese Schauspielerin, die das spielt, eben kein Roboter spielt, sondern wirklich unverkennbar eigentlich wie ein Mensch agiert. Also so die perfekte Simulation. Je länger, als ich damit anfing mit dem Stück, habe ich gedacht, ich schreibe ein Science-Fiction-Stück. Ja, ja. Und je länger ich daran gearbeitet habe, umso schneller diese Entwicklung auch geht. Ich meine, der Boom begann 22, jetzt haben wir 26 und sind an einem ganz anderen Punkt. Und das Stück ist, glaube ich, fast schon ein Zeitstück geworden. Es ist nur noch der letzte Schritt, den wir machen tun.
Also ja, aber wir haben es immer noch zu einem Teil in der Hand. Ich weiß, es klingt völlig naiv, völlig wirklichkeitsfremd, aber ich kann für mich und mein Leben sagen, natürlich ist da auch KI im Spiel, wenn ich zum Beispiel GPS in Anspruch nehme, wenn ich mir eine Route zusammensuche, ne? Und ich lebe wirklich kein unzeitgemäßes Leben, das kann ich nicht sagen. Und ich weiß, dass hier und da ist so eine kleine Sirene, die da flüstert, komm, ich könnte das, du musst nicht so lange vorbereiten. Komm, sag einfach, wer kommt und ich schreibe dir zusammen, ich schreibe dir ein Dossier zusammen. Du musst doch jetzt nicht 40 Artikel lesen. Das ist aber der Punkt und deswegen ist es auch eine ganz schöne Klammer, finde ich, zu dem, womit wir dieses Gespräch begonnen haben. Wir sind jetzt nämlich schon am Ende leider. Ich weiß nur nicht mehr, bei welchem Thema das war, als ich sagte, lass uns, doch, ich weiß es noch. Und zwar deine Schiffspassage in die USA.
Ja.
Hin 12 Tage oder wie viel es ist, zurück nicht mal 12 Stunden. Und das ist eine schöne Versinnbildlichung dessen, was, glaube ich, gerade passiert. Alle versuchen, alles in den 7 Stunden zu machen. Ne, du machst auch gerade, du nickst auch gerade.
Wunderbar.
Aber es ist diese Reise, die dich hat kotzen lassen, wanken lassen, genau. Erfahrungen hat, so diese ganzen Sachen, aus denen wir bestehen, wie Bäume diese Ringe haben, bestehen wir aus all den Erfahrungen, die wir machen, den guten und den schlechten. Und diese Abkürzungen und Zusammenfassungen, die sich Menschen von ChatGPT und anderen Softwares erhoffen und geben lassen und immer abhängiger werden davon, führen eben auch dazu, dass du keine eigenen Erfahrungen mehr machst in dem Punkt. Und was vor allen Dingen verloren geht, das macht mich wahnsinnig, ist das Gefühl, improvisieren zu können. Weil man sich Fragen gar nicht mehr versucht, selbst zu beantworten und Lösungen zu suchen, sondern weil man sie anderen überlässt und im Zweifel einer Software.
Besser kann man über mein Stück nicht reden. Vielen Dank. Wir berauben uns eigentlich. Das, was Wichtigste ist, dass wir uns Dinge aneignen und dass wir diesen Weg gehen und diese Zeit durchleben, in der wir etwas suchen, finden und Antworten bekommen.
Auch die vermeintlich sinnlose, auch der Umweg und die Langeweile, die uns nervt, aber die ja etwas mit uns macht, die auch etwas freischaltet. Also möglicherweise ohne Langeweile nicht der Impuls zu suchen, was könnte mich jetzt interessieren? Da ist was, was mich interessiert. Und plötzlich geht da so ein Ventil auf und du denkst, wow, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ja, hätte ich mich jetzt die ganze Zeit abgelenkt oder was weiß ich gemacht.
Und man muss sich immer auch klar machen, dass diese KI ja eigentlich gar nichts weiß. Die weiß nicht mal, wie das ist, wenn man durch den Schnee läuft und es knirscht oder wenn man über einen Baum streicht.
Sie weiß alles, aber sie weiß nicht, wie es sich anfühlt.
Genau, sie hat Millionen Gedichte darüber vielleicht gelesen, wenn es die gibt. Aber sie hat es natürlich nie erlebt. Noch nicht.
Ja.
Weiß nicht, was.
Ich denke auch. Also, was mich an der ganzen Diskussion noch am meisten nervt, ist, dass Leute irgendwie vor einem Jahr noch die Frechheit besaßen, zu sagen: Ja, aber Maschinen sind doch dumm. Du verstehst es nicht. Du bist dumm, weil du nicht verstehst, dass diese Maschinen nicht in der Lage sind, bla, bla, bla. Und du siehst aber dieses, es gibt ja auch einen Begriff für dieses Wissen, dass sich innerhalb der Maschinen auch.
Optimiert?
Optimiert und verselbstständigt. Ja, also das ist eine menschliche Intelligenz.
Ja, der Alignment Drift, den werden wir noch oft hören, diesen Begriff, also diese Ausrichtung, nach der die KI sich konditioniert wurde, wenn die anders läuft dann und wegdriftet, dann Gnade uns Gott.
Gute Nacht, Marie. So, wir sind am Ende leider. Ich möchte nochmal sagen, das Stück feiert Deutschlandpremiere am 15. März im Renaissance Theater mit Joachim Krohl, Katharine Merling, Christine Nichols und Tanju Bilir. Das sind die vier Schauspieler und Schauspielerinnen. Lieber Moritz, es war sehr interessant und amüsant und inspirierend. Und wir gehen raus mit Bella Ciao aus dem Film La Casa de Papel. Vielen herzlichen Dank und viel Glück mit dem Stück.
Dankeschön.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.